drei, vier, fünf. Die Orgel. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, wer könnte sich die großen Feste der abendländischen Christenheit ohne Glockengeläute und ohne brausenden Orgelklang vorstellen? Keine Christenmette am heiligen Abend kann auf die zarten Hirtentöne der Orgel, auf das silberne Rauschen ihrer Mixturen und Zimbelsterne verzichten. Keine Feier der österlichen Auferstehung wäre vollkommen ohne das Jubeln der Prinzipale und das Dröhnen der Trompeten und Posaunen der Orgel. Vom zarten Flüstern bis zum vollsten Fortissimo, das auch den größten Raum erbeben lässt, reichen die Ausdrucksmöglichkeiten der Orgel. Ihr Klang kann metallenscharf und von äußerster Präzision sein. Er kann hölzern und asketisch, aber auch weich und verschwommen wirken, je nach den Registern, die der Organist zieht. Wohl niemand, dem Musik überhaupt etwas bedeutet, kann sich der zupackenden Gewalt der Orgeltoccata entziehen oder wird nicht berührt von den sanften Zwiegesprächen der Stimmen einer Triosonate oder vom Cantus Firmus eines Choralspiels von Bach. So wird die Orgel nicht zu Unrecht seit alters Königin der Instrumente genannt. Welche Musik kann sich mit dem majestätischen festlichen Klang eines Orgelplenums messen? Mit keinem anderen Instrument, höchstens mit einem Orchester, sind die klanglichen Möglichkeiten einer Orgel vergleichbar. Dort musizieren aber viele gemeinsam, während die Orgel von einem Einzelnen zum Klingen gebracht wird. Dadurch, dass im Orchester viele Einzelinstrumente zusammenwirken, gewinnt dessen Klang mehr individuelles Leben, anders die Orgel. Der Ton auf den Tastendruck hin einsetzt, klingt so lange in gleichmäßiger Stärke und Klangfarbe fort, bis die Taste losgelassen wird. Dieser Verzicht auf dynamische Wirkungen gibt dem Orgelklang seine überpersönliche Note und entzieht ihn dem Einfluss des allzu Menschlichen. Hier liegt der Grund, weswegen im sakralen Raum und für kultische Zwecke die Orgel ihre Stellung zu allen Zeiten behauptet hat. Doch ist das Wesen der Orgel nicht ausschließlich vom Klanglichen her zu erfassen. Es besteht vielmehr aus einer Dreiheit zur Disposition, Registeraufbau und Klangcharakter des Instruments, kommen die Gegebenheiten der Raumakustik, die den Orgelklang erst zur Entfaltung kommen lassen und die ihn wesentlich beeinflussen. Und als dritter, nicht wegzudenkender Faktor tritt die dem Raum zugewandte Schauseite der Orgel hinzu, der Prospekt. So sehr die Orgel ein selbstverständlicher Bestandteil jeder deutschen Kirche und vieler Konzertsäle ist, so wenig wurde sie unverständlicherweise bis in die jüngste Vergangenheit hinein als architektonisches Raumelement gewürdigt. In Kunsthandbüchern, die jedes Detail eines Raumes liebevoll beschreiben, wird oft das Wort Orgel nicht einmal erwähnt. Dabei zeigt die Fassade der Orgel, ihr Prospekt, die gleiche Mannigfaltigkeit der architektonischen Gestaltung wie die Baustile selbst, die die Räume schufen und ausschmücken. Orgelklang, Raumakustik und Orgelprospekt sollten stets zu einem harmonischen Gesamteindruck verschmelzen. Wie jeder Idealfall ist auch dieser selten, aber es gibt ihn immerhin. Wer im Licht durchfluteten Riesenraum der Basilika von Otto Beuren den silbernen Klang der sich kühn über das Chorgestühl emporschwingenden Orgel vernahm, oder wem sich die klare Sprache der großen norddeutschen Orgeln entschloss, wie die der von Lüneburg St. Johannes oder von Lübeck St. Jacobi, der weiß um diese Einheit. Die Hochblüte des Orgelbaus in Deutschland reichte vom späten Mittelalter bis zum ausklingenden Barock. In diesem Zeitraum entstanden die Meisterwerke, von denen hier gesprochen werden soll. Nach dem Niedergang der Orgelkunst und Orgelbaukunst im 19. Jahrhundert erstand in Albert Schweitzer der Initiator einer Orgelbewegung, die seit Anfang unseres Jahrhunderts die alten Instrumente nicht nur der Vergangenheit, sondern vor allem auch den Gefahren einer unsachgemäßen Restaurierung zu entreißen versuchte. Mehr als 5 Jahrzehnte sind seither vergangen. In dieser Zeit ist das Wissen um den Wert der alten Orgeln allgemein gut geworden und an vielen Orgeln hat eine sachkundige und behutsame Instandsetzung den jahrhundertealten Klang dieser Instrumente wieder lebendige Wirklichkeit werden lassen. Wer alte Orgeln aufsucht und spielt, wird immer wieder auch Enttäuschung erleben. Hinter manchem architektonisch vollendeten Prospekt, der als einziges Überbleibsel von einem alten Meisterwerk kündet, verbirgt sich eine hässliche Fabrikorgel, die aus des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Andererseits besitzt manches alte Werk von bezauberndem Klang einen Prospekt, vor dem man die Augen schließen möchte. Gerade das aber macht die Begegnung mit der Orgel so reizvoll. Kein Instrument gleicht dem anderen. Jedes stellt ein Individuum, fast möchte man sagen, eine Persönlichkeit dar, mit eigenen unverwechselbaren Klangeigenschaften und mit einer einmaligen und oft sehr interessanten Baugeschichte. Es ist wie beim Kennenlernen eines Menschen. Erst allmählich und nach näherem Kontakt erweist sich, was hinter der äußeren Fassade verborgen ist und ob andererseits dem Klang, dem inneren Wesen, ein befriedigender äußerer Eindruck entspricht. Die ältesten in und um Deutschland erhaltenen Orgelwerke und Orgelprospekte reichen nicht weit vor 1500 zurück. Nicht als ob hier der Beginn der Orgelbaukunst überhaupt läge. Die wenigen uns überkommenen Orgeln der Gotik stellen nicht den Anfang, sondern den Höhepunkt einer Prospektform dar, die nicht nur die geniale Idee des Aufbaus der Klangpyramide an der Wand zwischen Pfeilern und Fenstern erfand, sondern auch den Orgelprospekt als Symbol betrachtete. Ursprünglich war die Orgel ein weltliches Instrument der Spätantike, das erst durch die Mönchsorden, vor allem durch die Benediktiner der christlichen Kirche, als Kult- und Liturgieinstrument gewonnen wurde. Die erste in Mitteleuropa nachweisbare Orgel, ein Geschenk des byzantinischen Kaisers Konstantin V. an den Frankenkönig Pippin den Kleinen im Jahre 757, war eine durchaus weltlich höfische Aufmerksamkeit. Wie rasch sich auch im Norden der Orgel die Orgelbaukunst einbürgerte, beweist die Tatsache, dass schon im Jahre 880 Papst Johannes VIII. Sich an den Bischof von Freising mit der Bitte wandte, er möge ihm einen Mönch senden, der eine Orgel aufzubauen und einzurichten verstehe. Und schon vor der Jahrtausendwende haben die Instrumente gewaltige Ausmaße erreicht. So besaß die Orgel der Kathedrale von Winchester im Jahre 951 bereits 400 Pfeifen und 26 Blasebälge. Die Gehäuseform der gotischen Orgel war der Orgelschrank, dessen Türen man öffnen kann. Bei großen Instrumenten wurden dann weitaus ladende Flügel mit Gemälden sichtbar. Derartige Flügelgehäuse sind noch erhalten. Bei der ältesten Orgel Europas in St. Valeria in Sion um 1380. Wie bei der ältesten in Deutschland erhaltenen Orgel in Kietrich vor 1500 und an einigen Orgeln Süddeutschlands aus der Renaissancezeit, wie in Nördlingen St. Georg 1610, in Augsburg St. Ulrich unter anderem. die sich im 15. und 16. Jahrhundert entwickelnde Schnitzkunst verdrängte dann allmählich diese Orgelflügel und ersetzte sie durch Schnitzwerk, wie wir es bereits bei der Münsterorgel von Straßburg bewundern können. Im Übrigen zeigen die aus der Zeit der Gotik und Renaissance erhaltenen Prospekte noch eine gewisse flächenhafte Stahl. Die Pfeifen sind in wenige, ziemlich gleichförmige Felder geteilt. Ein Beispiel hierfür ist auch das Hauptwerk der kleinen Orgel von St. Jacobi in Lübeck, das Hauptwerk um 1500. Ein neues Formelement tritt an den Orgelprospekten dadurch auf, dass man, um einer zu großen Ausdehnung in die Breite zu begegnen und um Raum zu sparen, die Pfeifen in einem spitzen Winkel oder Halbkreis vorspringen lässt. Dies führte zur Gliederung und Auflockerung der Prospekte. Der Rhythmus wird äußerlich sichtbar. Derselbe Vorgang, wie er auch in der Musik des beginnenden 17. Jahrhunderts gegenüber der Musik der Gotik zum Durchbruch kommt. Charakteristisch ist, dass sich derartige Form- und Stilveränderungen an den kleinsten wie an den größten Instrumenten gleichmäßig auswirken, wie denn überhaupt bei der Orgel niemals die Größe ein Kriterium für den Wert des Instruments darstellt. Oft zeigt sich im Orgelprospekt schon unverkennbar die Baugeschichte des Werkes. So sind etwa die Teile der Orgel von Altenbruch zu ganz verschiedenen Zeiten entstanden. Die ältesten Teile reichen bis 1500 zurück. Die Basstürme wurden 1728 hinzugefügt. An der Orgel von Langwarden ist zu erkennen, 16. Jahrhundert, ist zu erkennen, wie der ursprünglich fünffältrige Mittelteil später um die Basstürme und die Seitenfelder erweitert wurde. Was dem Prospekt ein völlig verändertes, aber umso reizvolleres Aussehen verleiht. Neben diesen Basstürmen wurde den Werken späterhin oft ein Rückpositiv angefügt. Der Name rührt daher, dass dieses Werk sich an der Brüstung zur Kirche und damit im Rücken des mit dem Gesicht zum Orgelschrank sitzenden Spielers befindet. Ein Beispiel für einen solchen späteren, stilistisch abweichenden Zubau bietet wieder die kleine Orgel von St. Jacobi in Lübeck. So findet der klangliche Aufbau größerer Orgeln aus einzelnen Werken, die sich als selbstständige, unterschiedliche Klangkörper gegenüberstehen und auf verschiedenen Klaviaturen, gleich Manualen, gespielt werden, seinen äußerlich sichtbaren Ausdruck. In der Regel fanden diese verschiedenen Werke einer großen Orgel, Hauptwerk, Oberwerk, Brustwerk, Rückpositiv, eventuell Kronenpositiv, übereinander ihren Platz, da sonst ein Werk im Klangschatten des anderen stehen würde. Aus den verschiedenen Elementen stellten sich auf diese Weise allmählich die großartigen, wuchtigen und trotz ihrer Vielfalt so geschlossen wirkenden Prospekte zusammen, wie sie vor allem die großen Kirchen Norddeutschlands im 17. und 18. Jahrhundert zieren. Als Beispiel sei hier Lüneburg, St. Johannes, älteste Teile um 1500 genannt. Die Bedeutung und der Reichtum dieser Städte kam in diesen Orgelwerken ebenso zum Ausdruck wie in den Kirchenbauten selbst. Auch hier ist die Übereinstimmung zwischen den Instrumenten und der Musik, die auf ihnen erklang, nicht zu übersehen. Die mächtigen Pedaltakte, mit denen die nordischen Orgelmeister ihre Stücke einzuleiten haben, lieben, haben gleichsam ihr verkörpertes Gegenbild in den wuchtigen Pedaltürmen, die den Prospekt flankieren. Im katholischen Süddeutschland, wo eine selbstständige Orgelmusik in dieser Zeit nicht zur Ausbildung kam, weil die Orgel nur als liturgisches Begleitinstrument diente, fehlen in der Regel auch entsprechende Prospektelemente. Je mehr die starren Formprinzipien der Gotik und der Renaissance überwunden und aufgelockert werden, desto reizvoller erscheint es, den Unterschieden nachzuspüren, die der gleiche Zeitraum und derselbe Kunststil in den verschiedenen Landschaften Deutschlands hervorbringt. Der am reichsten blühende Baustil, das Barock, bringt auch die meisten Variationen dieses Themas hervor. Seine lebensfrohsten und farbenprächtigsten Blüten sind auf dem Boden der Askese in den Klöstern Süddeutschlands gewachsen. So wie das Innere dieser Klosterkirchen überall lichtdurchflutet und ganz in Weiß und Gold getaucht ist, so gehen auch die vielgegliederten und bunten Orgelprospekte ganz in den Rhythmus dieser Räume auf. Instrumente wie die von Ochsenhausen erbaut, von Gabler 1732, von Weingarten 1750 erbaut von Gabler und von Otto Beuren 1757 von Rieb erbaut oder von Irsee 1754 von Freiwies, um nur wenig beliebig herausgegriffene Beispiele zu nennen, schmiegen sich förmlich in den Raum ein. Die Starrheit der Pfeifenfelder ist ebenso wie die der Raumwände selbst durch unzählige Pfeifenverzierungen und durchbrochene Gewinde aufgelöst. Noch mehr gilt dies, wo das Barock in das Spätbarock und Rokoko übergeht, wie etwa in der Wieskirche. Auch die Orgelwerke des norddeutschen Barocks sind in Verzierungen eingehüllt und verleugnen ihren Zeitstil keineswegs. Dennoch wohnt in diesen Prospekten eine gewisse Nüchternheit und Unpersönlichkeit, eine protestantische Strenge gewissermaßen, die den Einbruch jeder Unordnung verbietet und ihre Entsprechung auch in dem vergleichsweise düsteren Raumlicht dieser Kirchen hat. Dabei reichen diese Entsprechungen wiederum viel weiter als nur in die Bauelemente. Sie betreffen ebenso den Klangcharakter der Werke. Die intonatorischen Merkmale des Dialekts sind ebenso mitbestimmend wie die Klangfarbenwerte der süddeutschen Orgel, wie die scharf geschliffene Sprache des norddeutschen Lebensraumes den Schliff ihrer Orgel mitbestimmen half. In diesen süddeutschen Orgelwerken, noch mehr aber in den norddeutschen Orgeln Arp Schnitgers, wohl des bedeutendsten Orgelbauers überhaupt, und in den mitteldeutschen Silvermanns ist eine Einheit von Klang, Raum und Aspekt erreicht wie nie vor und nachher. Diese Werke bilden aber nicht nur den Höhepunkt, sondern gleichzeitig auch den Abschluss dieser großen Zeit des Orgelbaus. Wie die Orgelmusik mit dem Tode Johann Sebastian Bachs jäh abbricht, so setzte mit dem Aufkommen von Rationalismus und Aufklärung ein Wandel ein, dessen Auswirkungen auf das kirchliche Leben auch die Orgel betraf. Schon das Orgelwerk in Roggenburg 1761 von Schmal zeigt die Übersteigerung ins Pompöse, die an das Heraufkommen des Klassizismus gemahnt. Und noch mehr gilt das von der Orgel in Neresheim 1798 von Holzhey erbaut, deren Prospekt trotz der architektonisch interessanten Verlagerungen in die Fensterpfeiler steif und fantasielos wirkt. Wir sehen in dieser Zeit den Sieg der Ornamente über die Pfeifenstrukturen und sogar die Aufstellung von Pfeifenattrappen als folgerichtige Auswirkung des Zeitgeistes. Der schließliche Verzicht und auf jegliche Ausschmückung und Verzierung im Klassizismus und die großflächigen, kaum noch gegliederten Pfeifenfelder könnten wie eine Rückkehr zu den strengen Stilprinzipien der Gotik wirken, wäre ihnen nicht die geheimnisvolle Kraft und der im archaischen Wurzeln der künstlerische Schwung versagt, der dort so unmittelbar einleuchtet und anspricht. Hier ist nur Niedergang und Verarmung. Das gilt ganz allgemein für die Orgel des 19. Jahrhunderts, einer Zeit, die weder mit der Orgelmusik noch mit dem Orgelinstrument selbst mehr etwas anfangen konnte. Die Entwicklung im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert ist durch den Einbruch der Technik in den Orgelbau charakterisiert. Bis dahin waren dem Orgelbau natürliche Grenzen gesetzt durch die menschliche Kraft. Der Spieler musste mit seinen Händen die Mechanik der Orgel betätigen. Der Winddruck musste durch Blasbalg treten, also ebenfalls durch Körperkraft erzeugt werden. Jetzt konnte durch die maschinelle Winderzeugung nicht nur der Blasbalg fast beliebig vergrößert werden, sondern es wurde auch die mechanische Traktur, das heißt die Verbindung von der Taste zum Pfeifenventil, durch eine pneumatische ersetzt. Das heißt, der Spieler musste nun auch beim Spielen des vollen Werks kaum noch Arbeit leisten. Weiterhin wurde die pneumatische Traktur durch die elektrische ergänzt und die Entwicklung kulminierte in der Herstellung pfeifenloser Orgeln, bei denen der Ton durch Elektronen magnetisch gesteuerte Röhren erzeugt wurde. Hinzu kamen Spielhilfen wie Walzen, Koppeln, freie Kombinationen in beliebiger Menge, sodass die Spieltische schließlich aussahen wie das Zentralstellwerk eines großen Bahnhofs. Das Bestreben der Orgelbauer ging dahin, möglichst mit der Orgel auch streichende Orchesterinstrumente wie Geige oder Cello nachzuahmen, was dem Charakter der Orgel als Pfeifeninstrument völlig zuwiderlief und darüber hinaus auch noch durch Kunstgriffe eine Dynamik wie die des Orchesters, also einen Abschwellen der Tonstärke zu erzielen. Eine Besinnung aus diesen Verirrungen auf das wahre Wesen der Orgel konnte nur einsetzen, indem an die letzten eigenständigen und voll ausgereiften Instrumente angeknüpft wurde, nämlich in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und es war sicher kein Zufall, dass der Mann, der diese Wiederbesinnung inaugurierte, nicht nur Musiker und Theologe, sondern auch Arzt war, Albert Schweitzer. Denn diese Verirrungen waren nicht nur gegen den Geist der Musik, sondern ganz vorwiegend gegen die physiologischen Gegebenheiten des Hörers, vor allem aber auch des Orgelspielers gerichtet. Da diese grundlegenden Dinge noch wenig bekannt sind, soll hierauf noch etwas näher eingegangen werden. Das Spielen eines Instruments ist nicht nur ein motorischer Akt. Ein Mensch, dem Gesicht, Gehör und Tastsinn fehlen, kann noch in genau der gleichen Weise die Muskeln bewegen. Trotzdem kann er nicht mehr spielen. Dies ist ihm nur möglich unter ständiger Kontrolle durch seine Sinnesorgane, wie ohne weiteres einleuchtet. Im Allgemeinen ist für den Musiker vor allem die Kontrolle durch das Ohr wichtig, ganz besonders bei den Streichinstrumenten, bei denen auch die Tonhöhe vom Spieler willkürlich erzeugt wird und dementsprechend sicher kontrolliert werden muss. Bei den Tasteninstrumenten ist die Tonhöhe festgelegt und nur noch die Dynamik veränderlich. Auch sie bedarf der Kontrolle durch das Ohr. Bekannt ist das Hämmern des tauben Beethoven auf seinem Klavier. Einzig und allein bei der Orgel ist auch eine dynamische Beeinflussung des Tones nicht möglich. Der Ton einer angespielten Orgelpfeife erklingt in gleicher Stärke, solange das Ventil geöffnet, das heißt, solange die Taste niedergedrückt ist. Das Wesen der Orgel ist nicht dynamisch, sondern statisch. Darin liegt ihre Begrenzung, aber auch ihre Größe. Aber noch aus einem anderen Grunde kommt die Kontrolle durch das Ohr bei der Orgel unter allen Musikinstrumenten die geringste Bedeutung zu. Der Ort der Klangerzeugung kann bei sehr großen Orgeln und zumal bei Fernwerken sehr weit vom Ohr entfernt sein, so weit, dass der zurückgelegte Schallweg beträchtliche Sekundenbruchteile benötigt, um das Ohr zu erreichen. Versuchte nun der Organist, sein Spiel über das Ohr zu steuern, so fiel jeder Tonfolgeabstand um die Summe der Verzögerung zu lang aus. Zwangsläufig würde das Spiel immer langsamer werden. Den Spieler störte die eigene Musik beim Spielen. Setzt man einen dieses Phänomens unkundigen Pianisten an eine entsprechende Orgel, so kann man dies direkt beobachten. Der routinierte Organist hat sich demgegenüber ein Zwiehören antrainiert. Er spaltet sich in einen handelnden, einen betrachtenden Menschen. Hier greifen Physiologie und Psychologie ineinander über. Da nun die Kontrolle durch das Ohr weitgehend ausfällt, verbleibt dem Organisten nur noch die Kontrolle durch den Tastsinn, wobei hier die Tiefensensibilität eine wichtigere Rolle spielt als die Oberflächensensibilität, denn sie vermittelt das Gefühl für Lage und Spannung. Der Spieler ist hierdurch jederzeit auch beim Blindspielen über den Kraftaufwand bei Betätigung der Muskulatur und über die Lage und Stellung der Finger orientiert, sowohl in Ruhe als auch bei passiver und aktiver Stellungsänderung. Der niedrigen Unterschiedsschwelle gerade für diese Sinnesqualitäten sind die einzigartigen Leistungen der menschlichen Hand zu verdanken. Vor allem ist aber hier das Referenzprinzip zu nennen. Jeder motorische Impuls, jede Afferenz wird sofort von einem sensiblen Impuls der Referenz gefolgt. Heben sich die Aktionsströme für Afferenz und Referenz im CNS genau auf, so ist der Vorgang ausgeglichen. Er stimmt und dabei bleibt damit unter der Bewusstseinsschwelle. Bleibt jedoch ein positiver oder ein negativer Rest, das heißt, stimmt die Referenz mit dem afferenten Impuls nicht völlig überein, so wird dies sofort bewusst. Diesem Prinzip ist es zum Beispiel zu verdanken, dass an der Schreibmaschine ein Fehler auch beim Blindschreiben sofort bemerkt wird. Dasselbe gilt in gleicher Weise für das Spiel von Tasteninstrumenten, wie es der allgemeinen Erfahrung entspricht. Gleich einem Blinden, der mittels der Fingerspitzen sehen und lesen lernt, verbringt jeder Organist tausende von Stunden, um seine Tastempfindung mit Notenbild und Ton zu assoziieren. Um optimale Bedingungen zu liefern, sollte nun aber die Orgeltraktur die Verlängerung dieser Sinnesmodalitäten sein. Ebenso wie der Tastsinn nicht nur auf die Berührung, auf die Oberflächensensibilität also beschränkt ist, sollte nun aber auch die Orgeltraktur nicht nur die Signale ein- und aus vermitteln wie ein elektrischer Klingelknopf, sondern sie sollte möglichst jede Phase des Bewegungsablaufs der steuernden Hand durch einen passiven Widerstand zurückmelden. Im täglichen Leben ist uns dies selbstverständlich. Das Lenkrad etwa meldet dem Fahrer, wann das Lenken einsetzt. Den Seitendruck in den Kurven, die Griffigkeit und Ebenheit der Straße, Windrichtung, Druckverlust im Reifen, alles nur, weil es mechanisch arbeitet. Eine elektrische Steuerung wäre aufreibend und lebensgefährlich. Sie läge nicht in der Hand und nehme jegliches Gefühl. Ebenso wird bei der elektrischen Traktur die Kraft des Spielers in elektrischen Strom transformiert, der am Erfolgsorgan, am Pfeifenventil wieder in mechanische Arbeit umgewandelt wird. Die verschiedenen Relais gleichen Poststaffetten, die wohl die Nachricht vom Anschlag, aber nicht den Inhalt der Nachricht, nämlich die Art des Anschlags, befördern können. Wie beim Fernschreiber löst jeder Anschlag den gleichen Ansatz aus. Der Spieler bedient die Taste, aber er spielt nicht mehr. Nur bei der mechanischen Traktur bewegen sich Taste und Ventil zwangsläufig im gleichen Augenblick in gleiche Richtung. Nur sie arbeitet ganz ohne Zeitverlust. Hier allein hat der Spieler auch direkten Einfluss auf die Tongebung. Denn hier kann durch die Art des Anschlags die Öffnung des Pfeifenventils verzögert bzw. beschleunigt werden. Die Vorläufertöne, das Ansatzgeräusch der Pfeifen, kann je nach der Art des Niederdrückens der Taste langsam bis geschlagen, mit allen Zwischenstufen, vom kaum hörbaren bis zum explosionsartigen variiert werden. Das Ansatzgeräusch ist akustisch notwendig, um den Klang eines Tones zu charakterisieren. Ein Fehlen jeglichen Ansatzes macht den Klang langweilig, ja unerträglich, wie die elektronischen Orgeln und Instrumente beweisen, die mit reinen Klängen arbeiten. Vor allem in überakustischen Räumen ist Verständlichkeit wie bei der Sprache mit Betonen, Tonen, Konsonanten nur mit betontem Ansatz zu erreichen. Zu diesen physiologischen, physikalischen Gegebenheiten kommen nun aber auch psychologische hinzu, die ebenfalls nicht ungestraft übersehen werden dürfen. Walcher formulierte 1938 den Sachverhalt folgendermaßen: In dem gleichen Maß, in dem wir uns durch fremde Kraft, sei es pneumatischer Wind oder elektrischer Strom, die Schwierigkeiten aus dem Weg räumen lassen, nimmt die Kraft wahre Erlebnisfähigkeit in uns ab. Man mache sich doch einmal klar, dass beim Tutti einer mechanischen Orgel mit dem Niederdrücken einer einzigen Taste etwa 40 Pfeifen zum Erklingen kommen. Es ist selbstverständlich, dass diese 40 Pfeifen eine andere Schwerkraft, ein anderes Beharrungsvermögen haben als etwa 2 oder 3. Die Ermüdungserscheinungen, die vielleicht bei längerem Tutti-Spiel mit mechanisch gekoppelten Klavieren auftreten, sind eine notwendige Folge, denn sie weisen darauf hin, dass ein solcher Aufwand mit einer Taste 40 Pfeifen zum Erklingen zu bringen, sparsam angewandt werden muss. Diese kurzen Darlegungen mögen genügen, um anzudeuten, aus welchen Gründen sich der Orgelbau heute in vieler Hinsicht von den Errungenschaften der modernen Technik losgesagt hat und zu den im Anfang unseres Jahrhunderts scheinbar weit überholten klanglichen und technischen Mitteln jener längst vergangenen Epochen zurückgekehrt ist. Dabei wird kein vernünftiger Mensch gegen die Entwicklung der Technik Sturm laufen, sondern wird sie vielmehr nach Kräften zu nutzen versuchen. Für den Orgelbau bedeutet das, dass der Teil des Instrumentes, der den physiologischen Gegebenheiten des Spielers unterworfen ist, auch diesen entsprechend gebaut werden muss. Denn der adäquate Reiz für die Sensorik der Hautsinne ist die mechanische Beanspruchung und wird es immer bleiben. Deswegen ist trotz aller technischen Fortschritte die mechanische Traktur die beste. Dagegen ist es folgerichtig, denjenigen Teil der Orgel, der nicht den sinnesphysiologischen Bedingungen des Spielers zu folgen braucht, also Registerzüge, freie Kombinationen und Spielhilfen aller Art mit allen Möglichkeiten der elektrischen Kombinatorik auszustatten. Sie müssen nur nach dem Aus-Ein-Prinzip funktionieren und werden, wie das auch sprachlich schon zum Ausdruck kommt, vom Künstler nicht bespielt, sondern bedient. Hier wäre das Zurückgreifen auf Mechanik ein Rückschritt, denn hier ist das Äquivalent die Schaltung der menschlichen Großhirnzellen, die ja auch die elektrischen Schaltungen erdacht haben und benutzen wollen. So führt die Beschäftigung mit der Orgel weit über den engen Bereich der Musik hinaus, neben interessanten kunstgeschichtlichen Fragen, werden hier Grundprobleme des technischen Zeitalters berührt. Es geht um das Verhältnis von Mensch zur Maschine, um die Herrschaft des Technischen über den Menschen und um das Wesen der Technik überhaupt. Der Faszination, die von der Orgel als Instrument ausgeht, kann sich niemand entziehen, der sich einmal mit ihrer Geschichte, mit dem Bau, mit ihrer Musikliteratur und Spieltechnik beschäftigt hat. Dass sich bei diesem Instrument musikalische, allgemein künstlerische und physiologische, quasi medizinische Fragestellungen so eng berühren, ist vielleicht der Grund, dass sich gerade Ärzte nicht selten mit dem Orgelspiel und dem Orgelbau beschäftigt haben. Dass dies auch im früheren Jahrhundert schon der Fall war, zeigt unter anderem eine Bemerkung in der Orgelhistorie von Ulrich Sponzel von 1771. Bei der Beschreibung der drei Orgeln in der Hauptkirche zu St. Jakob in Rothenburg ob der Taube heißt es. Wobei merkwürdig, dass das große Werk auf der Abendseite von einem Doktor Medizine namens Josaphat Weinlein mit Hilfe eines Schreinergesellen namens Sigmund Leiser 1688 erbaut worden, der die Orgelbauerkunst dabei so wohl lernete, dass er nachgehends ein berühmter Orgelmacher wurde. Vielleicht hat sich auch jener Kollege schon Gedanken über die Dinge gemacht, von denen auf diesen Seiten die Rede war.